Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die heutige Lesung steht in Jeremia 17, Vers 7 und 8. Jeremia 17, 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wir erheben uns zum Gebet. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast zur Erlösung von unseren Sünden. Danke, dass deine Ehre wiederhergestellt wurde. Und Herr, wir möchten dir Ehre machen. Du suchst sie ja, und so bitten wir dich um Frucht in diesem Leben, Frucht für dich, Frucht für die anderen, dass wir nicht selbstsüchtig leben, sondern dass die Liebe zunimmt, dass wir in Liebe wachsen und auch an der Liebe zueinander und zu dir erkannt werden. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören als Gottes Wort heute auf Epheser 3, die Verse 13 bis 21 zum Thema Eingewurzelt in der Liebe Gottes. Epheser 3, 13 bis 21. Der Apostel Paulus schreibt: Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Das eben gehörte Wort ist mir vor mittlerweile schon recht vielen Jahren in einer der größten Herausforderungen und Schwierigkeiten meines Lebens wichtig geworden. Damals musste ich denken, wer das erkannt hat, diese Länge und Breite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes, die unser ganzes Leben umfasst, alle Dinge einschließt, die Gott auf uns zukommen lässt, der kann in großer Gelassenheit in jeder Situation leben. Die Liebe Gottes erkennen, das ist mir damals deutlich geworden, das muss ein Zentralgeheimnis des Glaubens sein. Ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, Hudson Taylor reiste 1866 mit 18 Erwachsenen und 4 Kindern nach China aus. Er hatte keine Unterstützung durch ein Missionswerk und dazugehöriges Heimatkomitee. Das wollte er ganz bewusst nicht. Er wollte sich hier ganz bewusst auch im Glauben von anderen Missionsstrategien und Einrichtungen unterscheiden. Er wollte allein im Vertrauen auf den Herrn nach China ausreisen. Dagegen gab es viele Bedenken. Ein Haupteinwand war, man wird euch vergessen. Wenn euch zu Hause kein Komitee vertritt, wird man euch im fernen China aus den Augen verlieren. In kurzer Zeit werdet ihr ohne Mittel sein, denn es gibt ja auch zu Hause mittlerweile so viele Aufgaben, in die Spendengelder fließen. Und Internet gab es damals ja noch nicht, was China problemlos in Echtzeit mit England hätte verbinden können. Hudson Taylors Antwort auf diesen Einwand war: Ich habe meine Kinder bei mir. Es ist für mich keine Schwierigkeit, daran zu denken, dass die Kleinen morgens ihr Frühstück, mittags ihr Mittagessen und vor dem Zu-Bett-Gehen ihr Abendessen haben müssen. Wie könnte ich das vergessen? Ich kann unmöglich glauben, dass unser himmlischer Vater weniger liebevoll und fürsorglich ist als ich. Die Liebe Gottes, die Liebe des himmlischen Vaters. Hudson Taylor hatte sie vor Augen und das befreite ihn zu einem unbesorgten, zuversichtlichen und kraftvollen Leben. Und liebe Geschwister, das wünsche ich mir für diese Predigt heute, dass Gott uns seine Liebe in einer ganz neuen Tiefe in die Herzen malt, dass unser ganzes Leben ergriffen und getragen ist vom Erkennen dieser Liebe Gottes. Ganz wichtig und von grundlegender Bedeutung fürs Verständnis dieses Abschnitts, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Dieser Brief ist also nicht geschrieben etwa nach einer erfolgreichen Großevangelisation, bei der gerade Hunderte und Tausende zum Glauben gekommen sind. Er wurde geschrieben im Kerker, in der Finsternis. Und die Sorge des Apostels Paulus ist in dieser Situation, dass die Epheser müde werden könnten, angesichts der Trübsale, durch die Paulus gehen muss. Und das kennen wir ja durchaus alle, denke ich, ganz persönlich. Trübsale, Nöte, Anfechtungen können uns in der Tat ganz schön niederdrücken und uns zusetzen. Das ist eine ganz reale Gefahr, die wir auch als bibeltreue, fromme Christen ernst nehmen müssen. Weil Paulus diese Gefahr ernst nimmt, deshalb geht er auf die Knie und er bittet für die Geschwister in Ephesus, dass sie die Liebe Gottes erkennen. Auch in den Leiden des Apostels Paulus, die Gott seinem treuen Knecht zumutet, die er in seinem Leben zulässt, in die er ihn vielleicht sogar ganz gezielt auch hineingeführt hat. Auch darin, in der Tiefe, in der Not, im Leiden, die Liebe Gottes erkennen. Und dazu beschreibt Paulus diese Liebe in räumlichen Dimensionen. Liebe Gottes ist nicht einfach Tat, das ist sie auch. Johannes 3,16 als Beispiel: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab ans Kreuz für uns. Die Liebe Gottes ist auch Raum. Nicht nur Tat, auch Raum. Raum, in dem wir leben dürfen als seine Kinder. Die Liebe Gottes, liebe Geschwister, das ist die Luft, die wir atmen, das ist der Boden, auf dem wir stehen. Paulus sagt auf dem Areopag in Rom, Apostelgeschichte 17, in ihm leben, webern und sind wir, von allen Seiten umgeben. Ohne ihn können wir keinen Atemzug machen. Und wenn das Paulus schon generell von allen Menschen sagt, er redet in Athen ja zu Heiden, dass schon die Heiden im Raum der Liebe Gottes leben, wie viel mehr gilt das für seine Kinder? Als wir heute Morgen im Bett aufgewacht sind und die Augen aufgeschlagen haben, da waren wir in der Liebe Gottes geborgen. Da waren wir von allen Seiten von seiner Liebe umgeben. Wenn wir nachher nach dem Gottesdienst nach Hause fahren, da bewegen wir uns im Raum seiner Liebe. Und alles, aber auch wirklich alles, was mir, was uns in diesem Raum begegnet, ist Ausdruck und Zweck der Liebe Gottes. Sicher müssen wir das auch etwas differenzierter sehen. Nicht alles davon entspricht dem innersten Wesen seiner Liebe. Manches ist äußeres Mittel, das zunächst gar nicht nach Liebe aussieht. Ich will es in einem Vergleich sagen, nicht jedes Mal, wenn einer einen anderen am Schopf, man sagt manchmal auch am Wickel hat, ist es Ausdruck tiefster Liebe. Aber wenn Gott uns am Schopf hat, weil wir über einen Abhang hinausgestürzt sind und er hat uns am Schopf erwischt und hält uns fest, dann ist das die Liebe Gottes. Das zieht auch und reißt und tut weh, aber es rettet uns das Leben. Denn wenn er losließe, würden wir abstürzen und untergehen. Martin Luther hat diese Spannung auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht, indem er zum einen vom Offenbaren und vom verborgenen Gott sprach oder auch von der rechten und linken Hand Gottes. Und Luther unterschied damit das, was vom innersten Wesen unseres himmlischen Vaters kommt, was er von ganzem Herzen tut, das ist die rechte, und von dem, was er eigentlich widerwillig tut, die linke, weil es aber in einer in Sünde gefallenen und vom Bösen regierten Welt getan werden muss. Es sind die verschlungenen Wege dieses Ineinandergreifen des Handelns Gottes, des Offenbaren, des Verborgenen der linken und der rechten Hand Gottes, die wir oft nicht verstehen, deren Sinn für uns lange, manchmal bis in die Ewigkeit verborgen bleibt. Denken wir an Josef. Da schnappen ihn seine Brüder, werfen ihn erst in den Brunnen und dann verkaufen sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Dort versucht die Frau des Potiphar, sich an ihm zu vergreifen, ihn zu verführen. Als er standhaft bleibt, verleumdet sie ihn und unschuldig wandert er ins ägyptische Verlies. Das ist alles die linke, die verborgene Hand Gottes. Nichts, wo wir unmittelbar auf die Liebe Gottes schließen würden. Aber dann wird Josef nach dem Pharao zum zweiten Mann Ägyptens erhöht. Er legt Vorratslager für angekündigte Hungerzeiten an und wird so zum Retter Ägyptens und auch seines eigenen ganzen Volkes. Auf einmal kommt Licht in die ganze Sache. Nach der linken hat nun die rechte Hand Gottes zugegriffen. Ja, wir können fragen und manche von uns fragen das auch in ihren konkreten Situationen und Herausforderungen. Musste denn der ganze Umweg übers Gefängnis und so weiter sein? Hätte Gott das nicht alles auch viel direkter, einfacher und für den Josef viel angenehmer regeln können? Und so stellen wir uns doch die Wege Gottes mit uns viel lieber vor. Und das hätte er sicher gekonnt. Aber es geht Gott in alledem ja auch darum, aus uns die Edelsteine zu formen, als welche er uns haben will. Ich denke immer wieder an eine liebe Frau, die regt sich gelegentlich furchtbar auf, warum Gott denn den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten Eden gepflanzt hat. Wäre der da doch draußen geblieben, dieser da Baum, dann hätte der ganze Sündenfall überhaupt nicht passieren können. Wir würden heute in Frieden und Freude ohne Probleme leben. Ja, aber die beiden wären im goldenen Käfig gefangen gewesen. Sie hätten keine Chance zur Entwicklung gehabt. Sie hätten keine Chance gehabt, sich zu bewähren in ihrem Vertrauen zum himmlischen Vater. Und deshalb muss der Baum der Erkenntnis die Möglichkeit der Sünde, die Möglichkeit des Zweifels, die Not, die Anfechtung ins Leben hinein. Und es bleibt in all diesen Fällen die Hand des Vaters, die das Gute wirkt, auch durch das Böse hindurch. Und insoweit können wir wirklich sagen, alles, absolut alles, was einem Gotteskind begegnet, ist Ausdruck, Mittel und Zweck der Liebe des Vaters im Himmel. Bei manchem verstehen wir das problemlos auf Anhieb, bei anderen Dingen fällt uns das sehr schwer. Und ich möchte dem in der Predigt noch kurz anhand von drei Fragen nachgehen. Erstens, was kann uns zu dieser Erkenntnis der Liebe Gottes helfen? Zweitens, was kann uns diese Erkenntnis der Liebe Gottes erschweren? Und drittens, wozu ist diese Erkenntnis der Liebe Gottes so wichtig? Wir fangen mit dem ersten an. Was kann uns zur Erkenntnis helfen? Ganz einfach ist es nicht, die Größe der Liebe Gottes zu erkennen. Es ist sogar schlechthin unmöglich. Ich weiß nicht, ob euch das beim Hören des Textes aufgefallen ist. Paulus widerspricht sich da selber. Er bittet einerseits darum, dass die Epheser die Liebe Gottes völlig erfassen sollen, und dann stellt er fest, dass diese Liebe alle Erkenntnis weit übersteigt. Die Liebe Gottes ist so groß, wir können sie gar nicht fassen. Da reicht nicht unser Verstand, da reicht auch unsere Fantasie nicht aus. Es ist also einerseits die Liebe Gottes, die so groß ist, dass wir sie gar nicht verstehen können. Dazu kommt erschwerend als nächstes hinzu, Gott sehen wir nicht. Wir können ihn nicht mit Händen greifen, wir können ihn nicht in die Arme nehmen. Wir spüren nicht seine Hand, wenn sie uns führt, zumindest nicht im Normalfall. Und was kann uns also helfen, mehr von dieser Liebe zu erfassen, obwohl wir Gott nicht sehen, seine Hand nicht greifen können? Antwort, indem wir auf die Auswirkungen seiner Liebe achten. Nehmt euch mal eine halbe Stunde Zeit, heute oder vielleicht im Laufe der Woche, lasst euer Leben an euch vorüberziehen und bedenkt, was hat Gott mir schon alles geschenkt? Und worin wurde seine Liebe auch in meinem Leben sichtbar? Und wisst ihr, manche, die halten sich ja furchtbar auf an den Feiertagen, den sogenannten kirchlichen Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, und sie sagen, die sind doch alle gar nicht von Gott geordnet. Ist doch alles gar nicht biblisch, wenn wir das feiern. Liebe Geschwister, wir dürfen und sollen der großen Heilstaten Gottes in unserem Leben und in der Geschichte gedenken. Dazu sind die Feiertage da, dass wir diese zentralen Ereignisse uns immer wieder als Zeichen seiner Liebe, dessen, was er für uns getan hat, vor Augen halten, uns darüber freuen. Und das sind diese großen Taten, die er für alle vollbracht hat. Und dazu kommen dann die vielen Taten, die er in unserem eigenen, ganz persönlichen Leben getan hat. Neulich in der Predigt haben wir gesagt, viele reden vom Glück und vom Zufall und merken gar nicht, dass es die Hand des himmlischen Vaters war, die sie bewahrt hat. Mögen doch manche noch mal ganz neu drüber nachdenken, gerade die noch fern vom Herrn sind. Oder vielleicht auch schon relativ nah, aber sich noch nicht entscheiden konnten, noch Barrieren überwinden müssen. Denken doch möglichst manche noch darüber nach, wenn sie über die Führungen in ihrem Leben nachdenken, ob das wirklich einfach nur Zufall und Glück war oder die Hand des Vaters, der sie ziehen will. Die Liebe Gottes erkennen wir vor allem auch an seiner Beziehung zu uns. Gott ist in seiner Liebe zu uns eine größere, völligere und innigere Beziehung eingegangen, als zwei Menschen das untereinander je können. Denn er wohnt in uns, in unserem Personenkern. Und das können zwei Menschen nie. Selbst zwei Menschen, die sich von ganzem Herzen lieben, die auch viele Jahre und Jahrzehnte miteinander Freud und Leid geteilt haben, sich intensiv ausgetauscht haben, und wir merken, da kommt schon sehr viel Verständnis voreinander. Dass zwei ganz schnell das Gleiche denken, das Gleiche sagen und so weiter, schon wissen, was der andere sagt, bevor er es überhaupt ausspricht und so weiter. Und die zwei sollen ja auch eins sein. Aber in der Fülle, in der Jesus in uns wohnt, können wir das als Menschen nie, denn wir können uns bei allem doch immer nur von außen wahrnehmen und uns versuchen, von außen in den anderen hineinzudenken. Aber wir sind nie in ihm drin. Aber Gott wohnt in uns, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. In euren Herzen wohne. Er wird eins mit uns. Er bringt sein Wesen, seinen Charakter, seine Macht und Liebe in uns hinein. Und diese Tatsache der völligen Gemeinschaft mit Gott, dass Gott in uns wohnt, ständig und jederzeit, diese Tatsache ist ganz wichtig auch für den nächsten, für den zweiten Punkt. Was kann die Erkenntnis der Liebe Gottes hindern? Das ist wahrscheinlich vor allem eine falsche Sicht vom Leiden. Eine falsche Sicht vom Leiden. Beim Thema Leiden fragen viele und im Grunde wahrscheinlich wir alle, was hat das denn bitte schön mit der Liebe Gottes zu tun? Die Liebe Gottes ist doch dazu da, um uns vor Leiden zu bewahren. Aber was heißt das nun, dass Gott in uns wohnt, gerade im Blick auf das Leiden? Er wohnt in uns. Das heißt, wenn Gottes Kinder leiden, muss er selbst immer mitleiden. Er ist bei seinen Kindern nie außenstehender. Er sitzt nicht im Himmel und schaut zu, er wohnt in uns. Das heißt, er erlebt mit, er fühlt mit, er empfindet mit, er leidet mit. Alle Lawinen, alle Donnerwetter, Herbststürme, die Gott über unser Leben hereinbrechen lässt, erleidet und erlebt er ebenso intensiv von unserer Seite aus mit, wie wir selbst. Und ich denke, es ist entscheidend wichtig, dass wir gerade das Leiden ganz neu mit der Liebe Gottes zusammen sehen. Und dazu gehört auch das Ziel des Leidens. Es geht ja um unsere Umgestaltung zum Ebenbild Gottes. Der württembergische Pfarrer Karl Friedrich Hartmann, der lebte von 1743 bis 1815, dichtete den Liedvers: Unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, will er auch des künftigen Schöpfer auf dem Weg der Leiden sein. Das heißt, unsere künftige Herrlichkeit wird heute schon auf dem Weg des Leidens wesentlich mitgeprägt. Und liebe Geschwister, sollte das nicht unsere größte Sehnsucht sein, immer mehr Gottes Wesen, Gottes Charakter in uns zu haben? Und das geht nur unter Schmerzen, wie eine Münze geprägt wird. Es ist die Liebe Gottes, die uns umgestalten will in wunderbare und vollkommene Ebenbilder seiner selbst. Dass wir eines Tages herrliche Diamanten und Edelsteine in seinem Reich werden. Und dazu will er aus Kohle, aus einem pechrabend schwarzen Sünder, einen Diamanten formen. Beide Diamant und Kohle bestehen ja aus Kohlenstoff, Element C. Die Entstehungsweise ist geringfügig anders. Diamanten entstehen unter extremem Druck und hohen Temperaturen. Ist es nicht wahrscheinlich auch ein Zeichen der Schöpfung? Gott gibt ja in der Schöpfung viele Bilder, dass das Kostbarste, etwa Diamanten, die mit zum Kostbarsten ja gehören, was es auf dieser Welt gibt, unter extremem Druck und hoher Hitze entstehen. Nicht einfach so. Und wenn Gott Leiden in unserem Leben zulässt, wenn er uns aktiv in leidvolle Situationen hineinführt, dann ist es ein Zeichen seiner Liebe. Er lässt uns nicht links liegen. Er lässt uns auch nicht unsere eigenen Wege gehen. Er arbeitet an uns. Er macht sich erzieherische Mühe mit uns. Und es hindert unser Verstehen der Liebe Gottes, und wahrscheinlich ist das Haupthindernis schlechthin, wenn wir das Leiden nicht als Teil dieser Liebe begreifen. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch gefragt, warum beschreibt Paulus die Liebe Gottes in vier Dimensionen? Die Formulierung kommt, soweit ich gesehen habe, so nur an dieser einen Stelle in der Bibel vor, sonst. Ich habe 17 Stellen gefunden, wo nur von drei Dimensionen die Rede ist: Breite, Länge, Höhe. Warum nimmt Paulus in der Beschreibung der Liebe Gottes die Tiefe mit dazu? Ich denke, er tut das in einem dreifachen Sinne. Erstens, weil zur Liebe Gottes auch der Weg in die Tiefe des Leidens gehört. Hatten wir gerade. Zweitens, weil es auch um das Wesen Gottes geht. 1. Korinther 2, Vers 10 beschreibt genau derselbe griechische Begriff, der hier steht, die Tiefen Gottes. Das heißt, die Tiefe seiner unergründlichen Ratschlüsse. Da sind wir wieder bei der linken Hand Gottes, beim verborgenen Gott. Diese Tiefen Gottes, die wir nicht ergründen können. Und drittens, weil Paulus dann noch ein weiteres Bild hat, in dem die Tiefe mitschwingt, Vers 17, dass er in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und das ist ja ganz bewusst deshalb unser heutiges Predigtthema, eingewurzelt in der Liebe Gottes. Wurzeln gehen nun mal möglichst in die Tiefe. Und auch ein Fundament, gegründet, sagt Paulus, ein Fundament, das was taugen soll, geht in die Tiefe. Wo das nicht geht, der Fall ist, geht das in der Regel ziemlich ins Auge. Ich denke an ein zweifelhaftes Pärchen, das kaufte sich vor Jahren in der Schweiz ein teures Grundstück in steiler Hanglage. Um eine Baugenehmigung in dieser steilen Hanglage zu bekommen, brauchte es ein statisches Gutachten bezüglich des Untergrunds. Und weil dieser nicht sehr stabil war, kam das Gutachten zum Ergebnis, dass dort sehr tiefe und teure Fundamente gelegt werden müssen, wenn man denn dort wirklich bauen will. Da dieses Ergebnis dem zweifelhaften Pärchen nicht gefiel, so wurde mir berichtet, hat es dieses Gutachten unterschlagen und ein zweites gefälschtes Gutachten erstellen lassen. Es bekam die Baugenehmigung und erstellte ein großes, teures Haus, ohne ausreichend tiefe Fundamente. Ergebnis? Das Haus rutschte von Anfang an. Nicht viel, aber Millimeter um Millimeter den Hang hinunter. Und schon diese Millimeter reichten, damit Rohre in der Erde rissen, undicht wurden und so weiter und so fort. Eine ständige Baustelle. Was bis heute daraus geworden ist, weiß ich nicht. Aber wir sehen, Gott will nicht, dass unser Lebenshaus abrutscht und in Schieflage gerät. Und deshalb sorgt er dafür, dass es auf tief gegründeten Fundamenten steht und die Wurzeln unseres Lebens tief in seiner Liebe verankert sind. Stellen wir uns mal ganz bildlich vor, ein großer Topf, nicht voller Erde, sondern voll der Liebe Gottes. Und da sind wir mit unserem Leben mitten hineingesetzt. Das heißt, wir stecken bis zum Hals in der Liebe Gottes, eingepflanzt in diesen Topf seiner Liebe. Drittens, wozu ist diese Erkenntnis wichtig? Kraft und ein festes Fundament, Kraft und ein tiefes Wurzelwerk hängen unmittelbar zusammen. Wenn ein Kran eine schwere Last heben soll, muss er selber einen festen Stand haben. Wenn ein Baum kräftig wachsen und reichlich Früchte tragen soll, dann braucht er ein gesundes, kraftvolles, tiefes Wurzelwerk. Und wenn er schwere Stürme überstehen soll, dann gilt das Gleiche. Wir haben es in Jeremia 17 als Lesung gehört. Und das ist ja das Problem bei den Fichten. Kann man immer wieder nach einem schweren Sturm beim Waldspaziergang sehen, die haut bei einem kräftigen Sturm in der Regel als erste um, weil die eben Flachwurzler sind. Und wir sollen keine geistlichen Flachwurzler sein. Tief eingewurzelt in der Liebe Gottes haben wir eine hohe Standfestigkeit und uns steht eine unbegrenzte Kraft zur Verfügung. Wir sind diese Verse aus Jeremia 17, 7 und 8 immer wieder wichtig geworden. Vor Jahren wurden die mir irgendwann mal zugesprochen und die sind so großartig. Bringt ohne Aufhören Früchte. Egal wie die Umstände sind, egal wie die Stürme toben, egal wie heiß die Hitze, egal wie trocken und lange es nicht mehr geregnet hat, denn die Wurzeln reichen in die Tiefe. Das ist das Leben, das sich Gott mit uns vorstellt. Ist das nicht wunderbar? Die Quelle unserer Kraft sind Wurzeln, die tief verankert sind in der Liebe Gottes, und diese Liebe ist unerschöpflich. Aus dieser unendlichen Liebe fließen uns Kraft und Reichtum aus Gott zu, damit wir, Paulus, man merkt ihm auch richtig die Begeisterung über diese Gedanken an, erfüllt werden zu aller Gottesfülle. Vers 19. Dass die ganze Kraft, der ganze Segen Gottes in unserem Leben wohnen und sich entfalten. Damit wir wirklich ein Segen sein können. Und da sind wir ja nicht automatisch Kraft unseres Menschseins. Man kann ja nicht einfach hingehen und zu jedem sagen, du bist ein Segen. Bei weitem nicht jeder ist ein Segen. Ich habe etliche kennengelernt, die sind ein Fluch auf zwei Beinen für ihre ganze Umgebung. Ein Segen ist nur der, der eingewurzelt ist in der Liebe Gottes. Wo das aber der Fall ist, da ist Segen die Fülle. Und davon redet nun Vers 20 von dem, der überschwänglich, über alle Maßen, laut griechischem Lexikon zum Neuen Testament, die höchstmögliche Steigerungsform, die man im Griechischen überhaupt ausdrücken kann, überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Und jetzt, liebe Geschwister, müssen wir ganz tief durchatmen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Weil Gott in uns wohnt, ist auch seine Kraft in uns. Wenn wir in der Liebe Gottes eingewurzelt sind, dann sind wir mit dem verbunden, der weit über alles hinaus wirken kann, was wir auch in unseren Gebeten nur ausdenken, geschweige denn verstehen könnten, durch die Kraft, die in uns wirkt. Über unser Bitten und Verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es in der Regel so, leider, muss ich sagen, wenn da irgendeine Not, eine Herausforderung ist, ich habe eigentlich sofort eine gute Idee, wie der Herr diese Not idealerweise möglichst schnell aus dem Weg räumen und erledigen könnte. Aber da haben wir genau ein Problem mit dieser Stelle. Damit würden wir Gottes Möglichkeiten mit unseren Gebeten eingrenzen auf das, was wir uns denken und vorstellen können. Aber Gottes Kraft vermag weit mehr. Viel, viel mehr, was wir uns nicht mal denken können, weil unsere Vorstellungskraft selbst in unseren kühnsten Gedanken nicht ausreicht. Und deshalb, liebe Geschwister, sind auch Nöte immer wieder Gelegenheiten, das in unserem Leben zu erfahren, wie Gott weit über all unsere Fantasie hinaus Wunder tun kann, handeln kann. Gott handelt weit, weit größer, als unsere Fantasie reicht. So hoch der Himmel über der Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, meine Wege höher als eure Wege. Das gilt auch dafür, wie Gott auf unsere Gebete antwortet. Denn er handelt ja in den Dimensionen seiner unfassbaren Liebe. Schauen wir uns zum Schluss diese Dimensionen der Liebe Gottes noch kurz mal an. Da ist die Breite dieser Liebe. Sie geht über alle Lebewesen von einem Ende der Erde zum anderen. So weit und breit die Welt ist, so weit und breit reicht auch die Liebe Gottes. Und ihre Länge, die reicht von einer Ewigkeit bis zur anderen, vom ersten Schöpfungstag seit Grundlegung der Welt bis zur Wiederkunft unseres Herrn. Bis in alle Ewigkeiten. Und dazu gehört auch die Geduldslänge seiner Liebe. Das kann Paulus bestätigen. Der ist selbst zunächst gegen Gott angetreten, natürlich im Irrtum, und hat die Gemeinde verfolgt. Aber auch ihm geht die schier endlose Geduld Gottes in Liebe nach und schenkt ihm neues Leben in Jesus. Die Geduldslänge seiner Liebe auch mit dem ärgsten Sünder. Und die Tiefe der Liebe Gottes. Ozeane könnte man zur Not noch ausschöpfen. Ihre Wassermengen sind zwar gewaltig, aber doch nicht unendlich. Aber die Liebe Gottes ist noch tiefer, sie reicht hinunter bis in die tiefsten Tiefen unserer Schuld. Und wenn wir deprimiert sind, verstört, verzweifelt, mutlos, wenn wir einfach in jeder Beziehung am Boden liegen, dann kann es doch nie so tief sein, dass uns seine Hand nicht auch da noch halten würde, um uns wieder aufzurichten, auf die Beine zu stellen. Und zum Schluss noch die Höhe. Kein Mensch, auch kein Engel, kann die Höhe seiner Liebe erfassen. Immer wieder mal nimmt uns Gott ein Stück mit hinauf in diese Höhe, wenn er uns eine Freude macht, wenn er unser Leben mit etwas erfüllt, wenn er uns Tage schenkt, an denen wir das Glück nicht fassen können, weil es mehr ist, als in unser kleines Herz überhaupt hineinpasst. Ich denke, solche Tage haben wir auch immer wieder schon da und dort erlebt. Ein Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit, der wir entgegengehen. Und der Tag der Entrückung, der Tag seiner Wiederkunft ist ja möglicherweise auch gar nicht mehr weit. Und heute schon ist diese ganze Liebe in ihrer ganzen uneingeschränkten Fülle für uns da, in Jesus Christus. Ist es nicht großartig, dass wir so eingewurzelt in der Liebe Gottes leben dürfen? Und dass wir das tun, wünsche ich jedem von uns. Und wer es noch nicht ergriffen hat, der möge es heute tun. Amen. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, ja, deine Liebe ist so wunderbar und groß. Du hast so viel für jeden von uns getan und im Grunde wissen wir das auch. Und wir bitten dich für die, die das bisher noch wirkungsvoll verdrängt haben und immer noch von Glück und Zufall reden, dass ihnen doch die Augen aufgehen, wer hinter diesen Dingen steht. Dass du in deiner göttlichen, väterlichen Liebe und Barmherzigkeit sie vor Schaden bewahrt und durchgetragen, ihr Leben gelenkt und geleitet hast, dass sie doch eines Tages es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und sie die Spuren deines Wirkens in ihrem Leben erkennen und sich dir zuwenden und dich in ihr Leben aufnehmen. Es gibt so viele Dinge, die uns den Blick und die Gedanken weglenken von deiner Liebe, die Sorgen des Alltags, die Herausforderungen von Beruf und Familie, auch die der Gemeinde. Und so hinterlassen viele Dinge in unserem Leben einen größeren und tieferen Eindruck als deine Liebe. Wir wollen dich bitten, himmlischer Vater, korrigiere das in unserem Leben, wo Korrektur nötig ist. Und präge uns heute einen so tiefen Eindruck deiner Liebe in die Herzen, dass wir erfüllt und verändert davon aus diesem Gottesdienst nach Hause in die neue Woche hineingehen. Und da wollen wir dich ganz besonders für all die Niedergedrückten, auch die Kranken, die Schwerkranken, die nach menschlichem Ermessen vielleicht unheilbar Kranken anbefehlen, die immer wieder in einer Not stecken, die das menschliche Tragen können überfordert, dass du sie erfahren lässt, wie du mit deiner Liebe, mit deiner Kraft in ihren Herzen wohnst, dass du es ihnen deutlich machst und in die Herzen malst, dass du all ihre Not mitfühlst, wenn sie zu dir gehören, weil du dann in ihnen wohnst. Und wo es nach deinem heiligen Willen möglich ist, Herr, da wollen wir dich bitten, dass du auch heilend, helfend, wundervoll bringend eingreifst, nicht nur die Seele aufrichtest, sondern auch den Leib, wenn es möglich sein darf, nach deinem Willen wieder gesund machst. Herr, es ist eine Kleinigkeit für dich. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir einen himmlischen Vater haben, für den die größten, die menschlich unmöglichen Probleme überhaupt keine Schwierigkeiten darstellen. Dir sei Lob und Dank dafür. Wir wollen dich auch für die verfolgten Geschwister überall in der Welt bitten, auch für die zunehmende Bedrängnis der Gemeinde in unserem eigenen Land, wo so viel hereingeholt wurde, was ganz und gar nicht christlich ist, und wo abzusehen war schon vor 10 und mehr Jahren, dass das zu Problemen führen muss, und die nehmen nun zu, wie wir von verschiedenen Seiten hören, dass du auch da schützend bewahren deine Hände über deiner Gemeinde, über den Geschwistern auch in unserem Land hältst. Wir danken dir, dass du unsere Gemeinde auch weiterhin auf Wegen des Segens führen und bewahren willst. Amen.
Wir erheben uns, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.